Herzlich willkommen heute Morgen zu diesem historischen und besonderen Gottesdienst. Es ist unser erster Gottesdienst, den wir komplett live streamen, und ich freue mich sehr, dass Sie heute sich eingeschaltet haben, um diesen Gottesdienst mit uns zu erleben. Wir werden diesen Gottesdienst jetzt 6 Wochen lang jeden Sonntag um 10 Uhr und um 17 Uhr live streamen. Und wenn Sie um 17 Uhr zugeschaltet haben, dann können Sie direkt auch mit mir chatten. Ich bin live vor Ort und wir können miteinander ins Gespräch kommen. Nutzen Sie einfach unten die Chatfunktion, um dann mit uns ins Gespräch zu kommen. Wir befinden uns mitten in einer Serie Gute Frage, als uns diese Krise Corona erreicht hat und wir unsere Gottesdienste ausfallen lassen müssen. Und wir sind so begeistert, dass wir trotzdem Ihnen diese Erfahrung heute möglich machen können und Sie diesen Gottesdienst hier mit uns live erleben. Es sitzt niemand im Musikum, aber Sie sind dabei und ich freue mich sehr. Und es ist ein wunderbares Team, das trotzdem im Hintergrund gearbeitet hat und diesen Gottesdienst möglich macht, auch die nächsten Gottesdienste. Und vielleicht haben Sie auch ein klein bisschen Geduld mit uns. Es ist für uns alles ganz neu und es sind alles ehrenamtliche Mitarbeiter, die das machen. Und wenn das eine oder andere noch nicht so ganz so rund läuft, wir arbeiten dran und werden Sonntag für Sonntag besser. Wir befinden uns in einer Serie Gute Frage. Und wenn Sie neu zugeschaltet haben oder das erste Mal dabei sind, will ich Ihnen eine kleine Einführung geben. Wir sind einer Frage nachgegangen, schon den 5. Sonntag, jetzt heute, die in 90% aller Entscheidungen uns die beste Entscheidung gibt. Ob es unsere Beziehungen sind, ob es unsere Finanzen sind, ob es unsere Zeiteinteilung betrifft, unsere Gesundheit betrifft. Es ist eine Frage, die in besonderer Weise alles das, was wir uns entscheiden müssen, auf den Punkt bringt. Und wenn Sie noch mit Jesus überhaupt nichts zu tun haben und einfach nur eingeschaltet haben, weil sie eingeladen wurden, dann ist für sie diese Frage, die ich gleich nochmal sagen werde, relevant und sie profitieren enorm davon, wenn sie sich diese Frage stellen. Wenn sie aber Jesus nachfolgen, dann ist diese Frage in besonderer Weise wichtig. Dann sind wir sogar eigentlich verpflichtet, uns diese Frage zu stellen. Denn Paulus, das ist ein sehr berühmter Mann im Neuen Testament, einer, der eigentlich ganz schlimm die Gemeinde Jesu verfolgt hat, aber dann von Jesus ergriffen wurde. Er hat eine Gemeinde in Ephesus gegründet und dieser Gemeinde schreibt er einen Brief, und in diesem Brief ermahnt er seine Gemeinde, diese Gemeinde, und er sagt im Epheserbrief im 5. Kapitel, die Verse 15 bis 17, und ich lese Ihnen das mal vor. Gebt also akribisch darauf Acht, wie ihr lebt. Akribisch bedeutet super sorgfältig, ganz genau, jedes Detail beachtend. Jeden Bereich unseres Lebens, sagt Paulus, sollen wir akribisch darauf achten, wie wir leben. Und dann sagt er: Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch weise. Verhaltet euch weise. Das ist der Auftrag, den wir, wenn wir Jesus nachfolgen, von Paulus bekommen, wo er sagt: Achtet darauf, wie ihr lebt, und trefft Entscheidungen, die in eurem Leben weise sind. Dann sagt er noch etwas Wichtiges, das passt direkt auch jetzt heute in unsere Zeit. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Verschwendet die Zeit nicht, die ihr habt. Es ist etwas ganz unglaublich Kostbares. Und wenn Sie, ich glaube, das war der Teil 4, wo wir über die Zeit geredet haben, in unserer App oder auf unserer Internetseite nachhören wollen, können Sie diese Predigt hören, wo wir über die Zeit geredet haben. Die Zeiten sind heute nicht besonders schlimmer, als sie schon immer waren. Paulus schrieb das vor 2500 Jahren. Damals empfand er die Zeit auch schon schlimm. Was eigentlich hier gesagt ist, ist, dass die sozialen Strömungen uns immer wieder auch von dem geraden Weg wegbringen wollen. Und deswegen zerrt alles Mögliche an uns. Und wir müssen aufpassen und weise leben und weise Entscheidungen treffen. Macht also den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Keine Spielchen, keine Entschuldigung, nichts rausreden, sondern lernt zu verstehen, was Jesus von dir möchte. Und was ist jetzt diese gute Frage? Wie stellen wir die einzige gute Frage? Die gute Frage ist die Frage, was wäre weise? Wir fragen nicht danach, was ist legal oder was ist illegal? Was ist gut oder was ist böse? Mit was komme ich noch durch? Oder wo habe ich schon eine Grenze überschritten? Was ist noch irgendwie akzeptabel und was ist gesellschaftlich vielleicht nicht akzeptabel? Sondern wir stellen eine völlig andere Frage, die uns eine perfekte Antwort gibt für unsere Entscheidung, nämlich die Frage, was wäre weise? Und wir schauen zum Beispiel in unsere Vergangenheit und fragen uns, was wäre weise bezogen auf unsere Vergangenheit? Also wenn ich heute eine Entscheidung treffe für eine Beziehung, dann muss ich mich fragen, was ist weise bezogen auf die Beziehung, die ich gerade beendet habe? Was ist jetzt weise in dieser Entscheidung? Was ist weise in Bezug auf das, was ich das letzte Mal gekauft habe? Ist es wirklich weise, diese Entscheidung nochmal zu treffen? Was ist weise bezogen auf, dass ich Ja gesagt habe in der Vergangenheit? Sollte ich diese Entscheidung nochmal treffen oder sollte ich möglicherweise aus meinen Fehlern lernen? Und was ist weise bezogen auf meine Was ist weise bezogen auf meine Vergangenheit, ist deshalb so eine wichtige Frage, weil jeder hat eine andere Vergangenheit und was gut ist für sie, was eine gute Entscheidung ist vielleicht für sie in bezogen auf ihre Vergangenheit, ist möglicherweise keine gute Entscheidung für mich bezogen auf meine Vergangenheit. Das heißt, wir müssen diese Frage zunächst in diese Richtung stellen. Die zweite Richtung, die wir angucken müssen, ist, was ist weise bezogen auf meine Gegenwart? Was ist weise bezogen auf der Situation, auf die Situation, in der ich gerade jetzt lebe? Emotional oder finanziell? Sollte ich mir das leisten? Oder sollte ich lieber warten? Sollte ich diese Arbeit annehmen oder sollte ich sie lieber nicht annehmen? Was ist weise bezogen auf meine gegenwärtige Situation? Und die letzte Perspektive ist, was wäre weise bezogen auf meine Hoffnungen und Träume? Wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe, verbaue ich mir möglicherweise alles das, was ich mir eigentlich in der Zukunft erhofft habe. Wenn ich diesen Menschen jetzt zum Beispiel heiraten will und diese Entscheidung treffe, ist das eine weise Entscheidung oder verbaut es mir möglicherweise den Rest meines Lebens? Welche Hoffnungen und Träume habe ich überhaupt? Vielleicht machen Sie sich das, wenn Sie diese Frage stellen, auch bewusst. Was möchte ich eigentlich noch in meinem Leben erreichen, bezogen auf meine Zukunft? Verbaue ich durch meine Entscheidung meine Zukunft? Und dann kann natürlich auch diese Frage, was wäre weise bezogen auf meine Zukunft, ein Katalysator sein? Sie können eine Vision für Ihr Leben ergreifen oder neu entwickeln und sagen, heute stehe ich hier, wo möchte ich hin, was soll in meinem Leben noch geschehen, was möchte ich durch mein Leben hindurch bewirken und in welchem Licht muss ich jetzt dann die Entscheidungen treffen, die ich heute treffe und was wäre weise? Also im Licht meiner Erfahrungen, meiner aktuellen Lebensumstände und meiner Hoffnungen und Träume, was wäre eine weise Entscheidung? Und wenn Sie vor der Entscheidung stehen, die Sie gerade treffen und sich diese Frage stellen, kommen Sie auf den Punkt, kommen Sie in eine Tiefe hinein, wo Sie sich nicht mehr selbst etwas vormachen, sondern eine gute Entscheidung treffen. Das ist für alle wichtig. Jeder, der das hört, kann davon profitieren. Da muss man kein Christ sein, da muss man nicht Jesus nachfolgen, da muss man mit Jesus überhaupt noch gar nichts zu tun haben. Es ist einfach eine Lebensweisheit und auch nicht wirklich was Neues. Aber für Menschen, die Jesus nachfolgen, ist es keine Option, sondern es ist eine Anweisung. Der Bruder Jesu, Jakobus, der hat geschrieben, und vielleicht hat er das bei Jesus gesehen, vielleicht hat er seinen Bruder beobachtet und hat gesehen, wie der zur Weisheit kam. Jedenfalls schreibt er in seinem Brief gleich am Anfang im ersten Kapitel im 5. Vers: Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Wenn Sie sagen, ich habe damit jetzt noch, das überfordert mich gerade, ist in Ordnung, hören Sie sich das einfach an. Das ist ein Mensch, der Jesus ganz nah erlebt hat, der sein Bruder war und gesehen hat, wie auch Jesus unter Umständen das ein oder andere, in der ein oder anderen Situation seinen Vater fragen musste und sagen musste: Vater, was wäre jetzt in dieser Situation weise? Das hat er jedenfalls beobachtet und schreibt es uns als Rat. Denn Gott gibt allen gerne. Und wenn wir uns so vertrauensvoll an Gott wenden, dann gibt er uns gerne und macht uns keine Vorwürfe. Er sagt nicht: Du Dummkopf, warum fragst du mich? Oder: Du unerfahrener Mensch, wieso kommst du eigentlich zu mir? Warum weißt du das nicht selber? Oft haben wir das ja erlebt, dass wir etwas nicht wussten und uns schon ein bisschen entblößt haben. Es war uns schon ein bisschen peinlich, überhaupt zuzugeben, dass wir das nicht wissen. Und dann kommen wir an einen Lehrer oder an jemanden, den wir fragen, und der Lehrer sagt: Das ist eine dumme Frage. Und ich habe dann in der Schule gelernt, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Aber da müssen wir drüber hinwegkommen, und wenn wir uns an unseren Vater wenden und fragen uns, was ist weise, dann sagt Jakobus: Dieser Vater gibt gerne. Er gibt uns gerne diese Weisheit, die wir brauchen, und er macht uns überhaupt keine Vorwürfe. Nun, das ist die Einleitung und die Zusammenfassung dessen, was wir bisher gesagt haben. Und jetzt habe ich mich gefragt, warum ist das dann aber so, dass, obwohl ich das alles weiß und obwohl ich das auch mehr oder weniger umsetze, warum ist es dann so, dass ich doch noch manchmal ziemlich dumme Entscheidungen treffe? Warum ist es so, dass ich Dinge nicht kommen sehe und dann mich frage, wie konnte ich nur so blöd sein, wie konnte ich nur so eine dumme Entscheidung treffen? Ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit ein Auto gekauft, und dieser Kauf war einfach eine falsche Entscheidung. Es war der totale Blödsinn, es war einfach nur falsch, dieses Auto zu kaufen. Aber in der Situation war ich derart konzentriert und zielgerichtet und habe alle Warnsignale überhaupt nicht wahrgenommen. Im Rückblick denke ich mir, wie konnte ich so blöd sein? Ich hätte es doch sehen müssen, ich hätte es doch wahrnehmen müssen, es hätte mir doch komisch vorkommen müssen. Warum hast du das nicht wahrgenommen? Und ich habe es nicht wahrgenommen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht kommen sehen. Warum ist das so? Und warum ist es so, dass allen Leuten, denen ich das dann nachher erzählt habe, die haben das kommen sehen? Die haben gesagt: Mensch, bist du blöd, das hättest du doch sehen müssen, das ist doch klar. Warum ist das so, dass die, wenn sie in ihrer Ehe Probleme haben, nicht wissen, wie sie sich helfen können, aber alle von außen wissen und sehen, was das Problem ist? Warum ist es so, dass, wenn sie in finanziellen Schwierigkeiten kommen, alle wüssten, was zu tun wäre, alle außerhalb sehen es ganz klar, nur sie selbst sehen es nicht? Warum ist das so? Warum wissen sie ganz genau, was sie mit Nachbarskindern tun würden? Warum hätten sie die klaren Erziehungstipps für ihre Freundin mit ihren Kindern in ihren Erziehungsschwierigkeiten oder mit den Teenagern? Nur mit ihren eigenen Kindern kommen sie schlecht zurecht. Warum ist das so? Das liegt einfach daran, dass die Gefühle unsere Sicht vernebeln. So war das auch bei mir, als ich in diesem Container saß und diesen Kaufvertrag unterschrieben habe. Ich wollte dieses Auto haben, ich wollte eine Lösung haben, ich wollte unbedingt das Problem gelöst haben, und ich habe mich gefreut, dass ich dachte, ich könnte einen tollen Deal machen. Ich hatte also Freude in meinem Herzen, ich war zielgerichtet, war auch etwas gestresst, ich hatte auch wenig Zeit. Ich wollte es unbedingt haben und habe alle Warnsignale, die es da schon auch gab, in den Wind geschossen. Und auch danach. Es ist tatsächlich so, dass die Gefühle unsere Sicht vernebeln. Wir sehen etwas, was wir haben wollen. und wir möchten es unbedingt kaufen, obwohl es eigentlich eine blödsinnige Entscheidung ist. Und deswegen kann ich Ihr Geld viel besser verwalten als Sie, weil ich würde, wenn Sie in den Laden gehen und ich mit Ihnen gehe in den Laden, würde ich sagen, nee, das kaufen wir jetzt heute nicht. Kennen Sie das so als Mutter, wenn Sie mit Ihren Kindern durch den Laden gehen und alles das, was den Kindern gefällt, ist so auf Augenhöhe der Kinder angebracht da in dem Laden und die Kinder sagen, ich möchte das haben, Mami, ich möchte das haben, Mami, ich möchte das haben und Sie als Eltern sagen, nee, das kaufen wir jetzt heute nicht, nein, davon hast du schon genug, nein, du hast schon die technischen Geräte zu Hause, nein, das ist noch gut, nein, das brauchst du eigentlich überhaupt nicht. Aber wir denken, wir wollen es unbedingt haben. Und das sind Gefühle. Gefühle, die uns treiben. Und die vernebeln unsere Wahrnehmung. Die vernebeln auch die Weisheit. Ganz schlimm ist es, wenn man sich verliebt. Alle sehen, dass das keine gute Entscheidung ist. Nur sie sehen es nicht. Und alle würden es ihnen gerne sagen, aber sie hören nicht drauf, weil die Gefühle gerade übermannt, sie gerade von den Gefühlen übermannt werden. Sie möchten Anerkennung haben, sie möchten Recht haben, sie möchten die Macht behalten über die Situation. Das sind diese Gefühle, die unsere Entscheidung, weise zu handeln, vernebeln. Und das ging diesem König, der uns ja in dieser Serie jetzt schon begleitet hat, der dritte König Israels. Also wenn Sie sagen mit Jesus, das ist mir jetzt ein bisschen fremd. Gut, wir sind heute gar nicht im Neuen Testament so sehr, sondern mehr in der hebräischen Bibel. Und da wird uns von einem König berichtet, Salomo, das ist der dritte König Israels. Und dieser König, der ist ziemlich jung König geworden und Gott hat gesagt, was wünschst du dir? Ich gebe dir, was du dir wünschst. Ich leg dir vor und du darfst wählen. Und der König hat gewählt und er hat gesagt, ich möchte Weisheit haben. Und dann wird uns in dem ersten Buch der Könige, da ist die Geschichte von diesem Salomo berichtet, der im Übrigen die Sprüche geschrieben hat, das sind lauter so Texte, kurze Sätze, einprägsame Sätze, die sie sich auch so auf ihren Briefkopf schreiben könnten. Der hat die Prediger ein Buch geschrieben, das Menschen besonders ab 40 gerne lesen. Und dann hat er auch noch das Hohelied der Liebe geschrieben. Das durften damals die jüdischen Jungs erst ab 14 lesen. Die sind dann manchmal heimlich so in das Arbeitszimmer ihres Vaters gegangen, um die Bibel aufzuschlagen, um das heimlich zu lesen. Also es ist spannend, was dort auch drin steht. Lesen Sie es zu Hause. Dieser Salomo, seine Geschichte wird uns im ersten Könige berichtet und da steht im Kapitel 5, Vers 9, und Gott schenkte Salomo große Weisheit, einen scharfen Verstand und ein unvorstellbar breites Wissen. Mit diesem Menschen haben wir zu tun, mit dem weisesten Menschen, möglicherweise bis Jesus, mit dem weisesten Menschen, der damals gelebt hat. Und seine Weisheit war so berühmt, dass man seinen Namen bei allen Nachbarvölkern kannte. So berühmt war er. Und aus allen Völkern kamen Menschen zu Salomo, um ihm zuzuhören. Und alle Könige der Erde schickten ihre Gesandten zu ihm. Das heißt, wenn irgendjemand irgendeine Frage hatte und irgendetwas nicht wusste oder sich erklären musste, haben die Gesandte losgeschickt, haben ein bisschen Gold auf irgendwelche Pferde gepackt und sind zu dem Salomo gegangen und da war dann eine Riesenschlange und sie konnten so ein Zeitfenster buchen bei Salomo und dann haben sie ihm die Frage vorgelegt und er wusste auf jede Frage und auf jedes Problem wusste dieser Salomo eine Antwort. Er hat solche Sprüche rausgehauen, wie zum Beispiel diesen hier. Unterweist den Weisen und er wird noch weiser. Belehre den, der Gott gehorcht und er wird immer mehr dazulernen. Wenn wir also von Haus aus nach Weisheit suchen und jemand kommt und sagt, schau mal, so könntest du das machen und so solltest du das machen und das wäre wichtig und das müsstest du noch beachten, dann schieben wir den nicht weg und schicken den in die Wüste und sagen, lass stecken, ich will das nicht hören, sondern dieser Mensch, der so gestrickt ist, der möchte das gerne lernen und der wird immer weiser. Oder dieser Spruch hier, Sprüche 12, Vers 15, ein Dummkopf weiß immer alles besser. Aber ein Weiser hört auf guten Rat. Und das ist jetzt eigentlich auch der Schlüssel, weil wir fragen uns, was gehört noch dazu, zu dieser Frage, was wäre weise? Wir haben ja auch ich glaube, es war die zweite Predigt, gelernt, dass Salomo Menschen einteilt in unerfahrene Menschen, die eben es einfach noch nicht wissen, denen man das nicht vorwerfen kann, dass sie es noch nicht wissen. Dann gibt es die Dummen, das sind die Menschen, die ganz genau wissen, was sie tun sollten, aber es nicht tun wollen, weil sie sagen, es ist mir egal. Es ist ja auch nicht, geht dich ja auch gar nichts an, es ist mein Geld, es ist meine Familie, es ist meine Gesundheit, es ist mein Leben, es geht dich doch überhaupt nichts an. Und diese Menschen, die so reden, machen sich überhaupt nicht bewusst, wie sehr ihre Entscheidungen auch ihr gesamtes Umfeld beeinflusst. Und obwohl sie denken, es geht sie gar nichts an, doch diese Entscheidung eine enorme Auswirkung hat auf deinen Ehepartner, auf deine Kinder, auf deine Familie, auf dein Umfeld, auf die Umwelt, auf alle Lebensbereiche. Obwohl du sagst, ja, das ist doch mein Business, da darfst du dich gar nicht reinmischen, das ist meine eigene Sache. Und dann gibt es noch den Spötter. Dieser Spötter, dem ist nichts heilig. Und der Unerfahrene, sagt Salomo, für den gibt es Hoffnung, weil der kann lernen. Für den Dummen gibt es eigentlich in dem Sinne keine Hoffnung. Das Einzige, was den Dummen zur Besinnung bringt, ist die Tragödie. Und dann sagt Salomo, für den Spötter gibt es überhaupt keine Hoffnung. Dieser Spötter, wenn der nicht umkehrt von sich aus, irgendwie gibt es keine Hoffnung. Aber das, was Salomo hier in Sprüche 12, Vers 15 uns sagt, ist, da ist auch schon der Schlüssel drin, was noch fehlt. Ein Dummkopf weiß immer alles besser. Er ist super schlau. Er ist der Schlauste von allen. Hat immer eine Antwort, ist immer irgendwie besonders. Aber ein Weiser hört auf guten Rat. Ein Weiser hört auf guten Rat. Weise Menschen wissen, dass sie nichts wissen. Weise Menschen wissen, dass sie nicht alles wissen. Weise Menschen kennen ihre Grenzen. Weise Menschen kennen ihre Stärken und weise Menschen kennen ihre Schwächen. Weise Menschen wissen, wie leicht sie verführbar sind. Weise Menschen wissen die Bereiche, in denen es sehr schnell zu einer unweisen Entscheidung kommen kann mit fatalen Folgen. Und wenn wir die Bibel so lesen, dann lesen wir natürlich auf der einen Seite von Menschen, die es super gut gemacht haben. Aber vielmehr erfahren wir, und das ist das, was mich an der Bibel auch so fasziniert, wir erfahren Geschichten von Menschen, die es brutal versenkt haben, die wirklich schlimme Dinge getan haben. Und so geht es auch hier mit dem Salomo. Dieser Salomo, der so super weise war, der alle Welt beeindruckt hat und noch heute beeindruckt durch seine Weisheit. Und wir können auch von dem, was er gesagt hat, extrem viel lernen. Dieser Salomo, dem ist das irgendwann zu Kopf gestiegen, dass er so, so toll ist. Und er hat keinen Rat angenommen. Er hat nur immer Rat gegeben, aber niemand von außen durfte ihm irgendetwas sagen. Und das ist letztlich dann der Anfang vom Ende und das ist das große Problem. Natürlich wissen sie in vielen Situationen ganz genau, was richtig ist. Sie wissen es ganz genau. Aber in manchen Situationen eben doch nicht. Und da brauchen sie jemanden, der das in ihr Leben hinein sagen darf. Jemanden, dem sie vertrauen, ein guter Freund beispielsweise. Eltern, zu denen sie eine gute Beziehung haben, ein Onkel, eine Tante, ein Patenonkel, Oma und Opa, wer auch immer das ist. Brauchen Sie Menschen, denen Sie erlauben, etwas zu sagen, was Sie gerade sehen? Sie müssen es ja dann immer noch nicht tun, aber gut wäre es, wenn Sie wenigstens zuhören würden, wenn Sie wenigstens Ihre Ohren öffnen würden. Deswegen haben wir ja zwei Ohren und nur einen Mund. Das sagt uns doch schon was, dass wir da den Schwerpunkt drauf legen sollten, mal zu hören. Und das ist das, was der Salomo eben falsch gemacht hat. Und das können wir von ihm lernen. Das ist wie eine große Warnung. Der Salomo hat am Ende seines Lebens alles versenkt. Er hat persönliche Entscheidungen getroffen, die seine Familie ruiniert haben. Er hat sein Erbe verdorben und er hat das Königreich geteilt. Das ging mit diesem Salomo nicht gut aus. Und auch das müssen wir von ihm lernen und deshalb steht es drin. Die Bibel ist voll von solchen Menschen, die auf die eine oder andere Weise Fehler gemacht haben. Vielleicht so mit dem Hintergedanken, natürlich können sie alle Fehler selber machen. Aber sie müssen nicht alle Fehler selber machen, sondern sie können von Menschen lernen, die diese Fehler schon gemacht haben. Und sagen, wenn der Salomo, der so weise war, wenn es für ihn notwendig war, dass er Menschen um sich herum hatte, die ihm was sagen durften. Wer bin ich, dass ich solche Menschen nicht habe? Wer sind Sie, dass Sie nicht ein paar solche Leute haben? Und das kann unbequem sein, das kann Sie total ärgern, das kann möglicherweise Sie auch furchtbar aufregen. Aber am Ende des Tages bewahrt es Sie vor ganz großem Schaden. Warum sollten wir zuhören? Oder warum wollen wir nicht zuhören? Warum wollen wir nicht zuhören? Wir wissen schon, was weise ist. Wir wissen, dass diese Entscheidung eigentlich eine dumme Entscheidung ist. Aber wir sagen, das ist mir egal. Und indem wir sagen, es ist mir egal, treffen wir diese Entscheidung, obwohl sie dumm ist und die Bibel sagt, dann du bist ein dummer Mensch. Und dich rauszureden, zu sagen, dass es doch geht dich doch überhaupt nichts an, ist wirklich zu kurz gedacht, weil es geht uns schon was an, wenn Sie, also mindestens Ihr näheres Umfeld, aber letztlich dann auch, wenn Sie das skalieren, auch die Gesellschaft. Es betrifft uns alle, wenn Sie sagen, ist mir doch wurscht. Warum bitten wir nicht um Rat? Weil wir uns ungern als Versager fühlen. Wir möchten ungern so dastehen, als wüssten wir nichts oder wüssten wir in dieser Situation keinen Rat. Wir trauen uns nicht zu sagen, tut mir leid, du kannst du mir mal in der Situation helfen, was siehst du, was wäre jetzt schlau zu tun? Aber gerade darin wäre ja eine Stärke zu finden, darin wäre ja der Ausweg. Sie gehen vielleicht viel eher auf ein Verkaufsseminar, um ein besserer Verkäufer zu werden, statt auf ein Eheseminar, um zu sagen, ich habe ein paar Probleme und können Sie mir vielleicht helfen, können Sie mir raten, können Sie mir Weisheit geben, wie ich meine Ehe richtig leben kann. Ich zitiere noch einmal Jakobus. Jakobus 3, Vers 17, ich lese Ihnen das nochmal vor. Die Weisheit aber, die von Gott kommt, lässt sich etwas sagen. Das resümiert der Bruder von Jesus. Lesen wir es noch einmal gemeinsam. Die Weisheit aber, die von Gott kommt, lässt sich etwas sagen. Sie lässt sich etwas sagen. Wenn Sie jemand sind, der nicht Jesus nachfolgt, dann lassen Sie sich trotzdem etwas sagen von Menschen, denen Sie vertrauen. Umgeben Sie sich bewusst von Menschen, die auch einen anderen Blick auf die Situation haben. Es gibt viele Menschen, die in einer Verantwortung, in einer verantwortlichen Position sind und so ein bisschen wie der russische Präsident im Kreml sitzen oder sonst irgendwie so abgeschottet und nur Leute haben, die ihnen das sagen, was sie hören wollen. Seien Sie nicht so ein Mensch, sondern seien Sie jemand, der auch das hört, was Sie vielleicht nicht hören wollen. Und wenn Sie jemand sind, der Jesus nachfolgt, dann sagt Jakobus, bitte Gott, wenn dir Weisheit fehlt, bitte ihn, frage ihn. Das können Sie im Gebet tun, indem Sie ihn tatsächlich fragen und sagen, Vater, was wäre jetzt hier richtig? Sie können auch die vielen Briefe und Bücher aufschlagen, die wir lesen können, wo Gott zu uns spricht und da erkennen, was wäre weise. Und wenn sie dann ihrem Herzen folgen und diesem Wirken Gottes in ihrem Herzen, das der Heilige Geist bewirkt, dann werden sie genau wissen, was sie zu tun haben. Dann werden sie Mut haben, Entscheidungen zu treffen. Und wir brauchen gerade heute und in dieser Zeit Mut, Entscheidungen zu treffen. Gott gibt gerne denen und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Gott sagt nicht, du, Dummer, du hast doch keine Ahnung, sondern er sagt, ich freue mich super, dass du zu mir kommst. Ich freue mich super, dass du mich fragst. Ich will dir sagen, was weise wäre. Wir möchten, dass Sie im Augenblick nichts ändern in Ihrem Leben, müssen nichts ändern. Was wir eigentlich nur wollen mit dieser Serie, und deswegen haben wir auch sie auf 6 Wochen ausgelegt, wir wollen, dass Sie beginnen, eine Frage zu stellen. Was wäre weise? Und beginnen, in Ihr Herz hineinzuhören, was wäre weise? Und sich möglicherweise auf einen Weg zu machen, dass Ihr Leben total verändert, möglicherweise auch in der Beziehung zu Jesus, indem sie sagen, Jesus, ich habe bisher so gelebt, was wäre denn weise jetzt? Was sollte ich in Zukunft machen? Wir freuen uns, dass Sie da waren und da noch sind. Wir werden noch ein Lied miteinander singen und wir werden nächsten Sonntag die Serie abschließen. Das wollen Sie nicht verpassen.